Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Villa Muttermund.
Unser heutiges Thema ist Wunschgeschlecht.
Ja, Wunschgeschlecht und sicher auch in dem Zuge, einfach weil es auch als Begriff sehr modern ist, Gender Disappointment. Das heißt einfach, wenn man über ein Geschlecht nicht so glücklich ist, was gerade auch auf Social Media viel umgeht, wo du jetzt gerade einen Artikel in einer Hebammenzeitschrift gelesen hast. Und das wird jetzt alles so ein bisschen einfließen in diese Folge, weil ich glaube, dass betrifft viele Frauen mittlerweile, viele Familien, dass einfach gewisse Vorstellungen sind. Das ist gesellschaftlich, glaube ich, auch, kleiner Spoiler, ich glaube, es gibt ein favorisiertes Geschlecht mittlerweile gesellschaftlich und dass das einfach sehr spannend ist und uns jetzt einfach auch schon lange beschäftigt und wir einfach jetzt heute darüber sprechen werden. Wir sind Rotraud und Valerie, ein Mama-Tochter-Duo aus Wien und als Hebamme und Babyschlafberaterin sprechen wir in unserem Podcast Villa Muttermund wöchentlich über alle Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Familienleben. Ah ja, dreimal habe ich schon mit meiner Hebammenmama geboren und jetzt geht's für uns in die vierte Runde. Und auch von meiner vierten Schwangerschaft berichten wir hier wöchentlich, ehrlich und mit allen Höhen und Tiefen. Also bleib gerne dran, bis auch mein viertes Kind auf der Welt ist.
Das Lustige ist, es ist so ein Thema, dabei ist es vom ersten Moment der Zeugung an schon fixiert.
Ja.
Das heißt, man hat keinerlei Einfluss mehr und es ist dennoch so präsent
und
stark da. Also etwas, was man ja, sobald man weiß, man ist schwanger, ist es schon vorbei, dass man da irgendwo einen Einfluss hat und es beschäftigt aber so.
Ja, ich glaube, vielleicht auch wieder dieses irreversible Thema. Es ist halt dann erledigt. Das, was man kriegt, kriegt man. Ich sage auch immer ganz gern, ein Baby ist wie eine Wundertüte. Man weiß halt nicht, was drinnen ist. Und man darf dann das in sein Lebensbild integrieren oder in die Familie, die bereits besteht. Und das ist immer wieder sehr, sehr aufregend. Aber ja, du hast recht, eigentlich ist ja ab der Zeugung klar, das, was da in dir wächst, das ist so. Und ich habe das aber auch immer so wahrgenommen und gespürt. Du auch?
Eindeutig. Also für mich war es ganz klar, dieser kleine Mensch ist halt echt mini, 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 aber da ist schon ein echt kleiner Mensch in mir mit all seinen Anlagen und natürlich auch, ob es ein Bub oder ein Mädchen wird.
Genau.
Ich glaube ja schon zu wissen, warum es so interessant ist, wer da in einem wohnt, weil ich schon entweder als Hebamme, aber vor allem auch als Selbstbetroffene, als Jüngste von vier Kindern, als Mama von vier Kindern, jetzt als Oma von bald vier Enkelkindern von dir, spüre, dass die Geschlechterkonstellation einen Einfluss auf die Familie hat.
Mhm.
Und deshalb ist man wahrscheinlich so neugierig, wer kommt denn da, in welche Richtung wird es uns denn treiben? Ja, weil es ist, da stelle ich mich vielleicht jetzt wieder gegen einen Trend, dass man möglichst geschlechtsneutral denken soll. Ja, das bin ich ja eh offen. Nur meine Erfahrung ist, die Richtungen sind einfach mit einem Buben ein bisschen eine andere als mit einem Mädchen. Nicht schlechter, nicht besser, aber die Tendenz wird in eine Richtung verstärkt.
Mhm.
Ich muss sogar sagen, dass ich spüre, das ist auch völlig wurscht ist, ob ein Bub oder ein Mädchen kommt, aber es hat einen Einfluss, in welcher Reihenfolge sie sind, ob zwei Geschlechter hintereinander kommen.
Ja, ich finde das auch, also das Thema an sich sehr, sehr spannend, auch was einem das Leben so schenkt und was einfach dann auf einen zukommt, weil man es einfach so gar nicht in der Hand hat. Wir sind für mich persönlich auch noch glücklicherweise in einer Gesellschaft unterwegs, wo man sich's noch nicht aussuchen kann. Es ist ja unser Land, aber jetzt nicht mehr. Es ist ja nicht überall auf der Welt mehr so, dass man es sich nicht aussuchen kann. Es geht auch da der Trend dahin, dass man das immer mehr durch künstliche Befruchtungen auch dann selber das Geschlecht wählen kann. In manchen Ländern ist das gang und gäbe. Ich persönlich grusel mich da schon ein bisschen davor, einfach weil, wenn es da einfach in gewissen Ländern zu Trends kommt oder zu Vorstellungen, was man ja eh weiß, dass in manchen Kulturen Mädchen geringer geschätzt wurden oder dass jetzt einfach in anderen Kulturen ja Mädchen favorisiert werden aufgrund von vermeintlichen Charakterzügen etc., boah, dass das dann schon zu einer Disbalance kommen würde, die ich persönlich ganz gruselig finde. Und ich bin froh, dass da einfach wir jetzt noch in diesem Land einfach beschenkt werden durch gewisse Konstellationen und ich finde es auch sehr, 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 sehr spannend. Und ja, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt alles unterkriegen, was alles in unseren Köpfen ist, aber wir starten jetzt einfach mal so. Du hast in deiner Ursprungsfamilie, wie gesagt, seid ihr aufgewachsen als zwei Brüder und zwei Schwestern, ist jetzt immer abwechselnd auf die Welt gekommen, auch in relativ knappem Abstand, ist jetzt eng aneinander. Du wiederum hast selber dann bekommen, zuerst ein Mädchen, dann einen Buben, dann wieder zwei Mädchen. Und ich persönlich habe jetzt drei Buben bekommen und jetzt bin ich schwanger mit Nummer 4. Und ja, wir wissen schon, was es ist, aber da wird es eine eigene Folge dazu geben. Und diese Folge geht jetzt einfach wirklich nochmal darum, um den Ist-Zustand. Also wie schaut es jetzt einfach in unseren Familien aus? Wie nehmen wir das wahr? Und ja, werden da auch einfach ehrlich jetzt ein paar Themen angehen.
Wir zwei sind unterschiedlich. Also all unsere Hörerinnen wissen das schon, aber jetzt punkto Geschlecht oder sich das Geschlecht verraten lassen, ich finde, das sind wir echt diametral.
Diametral, total diametral.
Also ich weiß noch in deiner ersten Schwangerschaft, also gerade, dass ich nicht geschockt war, dass von dir war, sobald es geht, möchtest du es wissen, welches Geschlecht dieses Baby in dir hat. Und ich habe mir gedacht, Warum lässt du das überhaupt sagen? Also das habe ich nie so zu dir gesagt, weil ich da eh zulasse, was von dir kommt. Aber ich habe so gespürt, warum machst du das?
Wirklich?
Es hat ja echt null Relevanz. Und jetzt kann man sagen, vielleicht bin ich ja doch ein bisschen eine Hexe. Ich habe ja nie einen Ultraschall gemacht, bei keinem meiner 4 Kinder und bei keiner meiner 4 Schwangerschaften. Aber ich habe es immer gewusst, welches Geschlecht in mir ist. Immer in den letzten 4 Wochen hat sich das als völlig klares Bild herauskristallisiert, wo ich nicht einmal gezweifelt habe, dass dieses Geschlecht, was ich da spüre, nicht auch jetzt wirklich bald in meinen Armen ist. Und es hat 4-mal gestimmt.
Und ich würde dir das nicht glauben, wie man halt als Tochter manchmal die Weisheiten der Mutter mittlerweile im Erwachsenenalter anzweifelt, wenn ich nicht wüsste, dass es stimmt, weil es gibt eine Videoaufnahme, da hältst du mich an der Hand, ich bin 2 Jahre und ein bisschen was und du bist hoch, hoch, hoch schwanger im hoch, hoch, hoch Sommer mit meinem Bruder und sein zukünftiger Taufpate war da und der hat bereits mit deinem Bauch, mit seinem Namen gesprochen, den er kriegen wird, wenn er ein Bub ist.
Mhm.
Und ich weiß ja, ihr hattet bei jedem auch der Kinder 2 Namen zur Auswahl. Und dieses Video, für mich beweist das, dass ihr einfach den Bauch und das Baby da drin schon mit seinem Namen angesprochen habt, obwohl ihr keinen Ultraschall gemacht habt. Und wenn ich das nicht gesehen hätte, glaube ich, dann wäre ich eine Ungläubige und würde sagen, ja bitte, das kann ja jeder sagen. Aber ich glaube, ich hatte auch immer eine gewisse Angst, dass ich es nicht so spüre, dass ich mich dann auf irgendwas einschieße, was dann doch nicht ist. Ich glaube, das war so ein Punkt, wo ich wusste, ich traue mir nicht zu, dass ich diese Fähigkeiten habe. Oder ich würde jetzt da sagen, ist es ja dennoch, wie wir auch schon oft besprochen haben, ein großer Unterschied, wie du mit deinem Körperbewusstsein damals halt gelebt hast, mit weniger Möglichkeiten einfach. Und wie wir uns entkoppelt haben eigentlich auch als Frauen von unseren Intuitionen und unserem Körper. Und dass das, glaube ich, schon in deiner und meiner Generation wieder ein gravierender Unterschied ist, wie man Dinge wahrnimmt, auf was man sich verlassen kann, auch was für Meinungen von außen kommen. Und ich glaube, ich hätte mich nicht getraut zu sagen, dass ich es wirklich spüre. Aber, und das finde ich auch sehr spannend, im Nachhinein war es zumindest bei 2 meiner 3 Kinder ganz klar, was sie werden für mich. Aber nicht bei Nummer 1. Und deswegen stehe ich da voll dazu. Ich wollte es einfach wissen. Es ist auch fast weniger von mir ausgegangen als von meinem Mann. Der wollte es unbedingt wissen. Und dadurch, dass das auch in meiner Generation gang und gäbe war, also es lassen sich immer wieder Leute überraschen, nach wie vor. Aber es ist ein minimalerer Prozentsatz, glaube ich, als damals, als diese technischen Möglichkeiten einfach nicht da waren.
Die technischen Möglichkeiten sind ja seit Mitte der 80er Jahre, also in der Zeit, wo ich Hebammenstudentin war und dann Hebamme geworden bin. Und ich muss schon sagen, dass ein rasantes Tempo an den Tag gelegt worden ist, wie viele Gynäkologen das dann auch wirklich ganz offensiv und gesagt haben, was es wird, wie viele Familien es sich gewünscht haben. Also das heißt, in meinem Hebammendasein merke ich so auch immer wieder Strömungen. Ja, also es war stark die Strömung, man lässt sich sagen. Und bei den Familien, die ich begleite, würde ich so sagen, in den letzten ja auch durchaus 10 Jahren wieder eine Gegentendenz, dass man sich's nicht mehr sagen lässt, dass man sich selber überraschen lässt. Also das ist etwas, wo du sagst, das siehst du bei deinen Freundinnen nicht. Aber dadurch, dass ich ja in der Außerklinik tätig bin, Hausgeburtsfamilien oder Geburtshausfamilien haben schon wieder den Zug, sich überraschen zu lassen. Mhm. Was ich ja so spannend finde, ist, ich war ja nicht überrascht, sondern ich war intuitiv. Du kennst mich aber, dass ich ein absoluter Bauchmensch bin, dass ich meiner Intuition auch extrem vertraue. Und ich sage dir noch ein Beispiel. Das eine ist das Video. Das andere war ein Beispiel, circa 3 Wochen vor der Geburt von deiner jüngsten Schwester sind wir beisammen gesessen am Abend und haben Nachtmahl gegessen. Zu fünft und ich eben hochschwanger. Und dein Papa und dein Bruder, der war damals 5, haben philosophiert und haben so richtig in den Raum gestellt, na ja, jetzt wird bald der Ausgleich geschaffen und es steht dann 3-3. Die Mama mit den 2 Mädchen und du und ich und jetzt mit dem kleinen Bruder. Beide haben das ganz stark vermutet. Und ich bin da gesessen und habe so ein inneres Wissen gehabt. No, no. No, no.
No, no.
Ihr redet jetzt über etwas, was so nicht stattfinden wird. Und das war nicht nur, ich vermute es, sondern es war wirklich ein, liebe Leute, ihr werdet es in ein paar Wochen sehen, aber da sitzt noch ein Mädchen drinnen. Also das war nicht eine Überraschung. Ich habe mich nie überraschen lassen. Ich war überrascht, dass ich es gespürt habe, aber dann in aller Sicherheit, bei jeder dieser Schwangerschaften.
Sehr spannend. Ja, kriegt man ja auch immer wieder zu hören, dass Frauen das wissen und manche sagen ja auch, sie wussten es ab der Empfängnis. Ich habe mir persönlich bei solchen Aussagen immer schwer getan, weil ich immer gespürt habe, so, naja, es ist ja nicht so schwer. Es ist 50-50 Chance, also es ist ja nicht eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass du daneben liegst. Und wenn man es so arg spürt und es bewahrheitet sich, hat man das Gefühl, man hat es immer gewusst. Und wenn sich's halt ändert, na, hat man es halt nicht gewusst. Von dem her, darauf habe ich einfach nichts gegeben. Auf diese Intuition vertraue ich insofern halt nicht, deswegen wollten wir es wissen. Ich habe aber spannenderweise oft geträumt, was es ist und das hat dann auch gestimmt. Und dass es im Nachhinein zumindest eh immer klar war vom Gefühl her. Und dennoch spielt ja so viel mit. Also man muss auch wirklich sagen, ich bin die älteste Tochter von dir und du hast eben beides gehabt und Bub und Mädchen. Und für mich hat sich die Frage nicht gestellt, dass das Erstgeborene ein Mädchen ist. Und gar nicht, weil das der unbedingte Wunsch war oder ich habe auch jetzt viel reflektiert, ich habe mir mein ganzes Leben lang nie vorgestellt, ich muss eine Mama von entweder Mädchen oder Buben sein. Ich wusste, ich wünsche mir, beides zu erleben. Das war immer ganz klar. So ein, ich höre erst auf, wenn ich beides habe, so in die Art, habe das auch vielen Leuten gesagt. Und in mir drinnen war auch nie ein, ich sehe mich nur umringt von Mädchen oder ich sehe mich umringt von Buben oder ich sehe mich von beiden. Ich habe das nie so visualisiert. Ich wusste nur, das erste muss ein Mädchen sein. Und das ist halt, weil ich ein erstes Mädchen war. Und das war dann schon sehr faszinierend, einfach so dieses, was man kann, einen Buben zuerst bekommen. Und diese Dynamik kenne ich ja nicht aus meiner Familie. Und ich weiß auch, dass viele Freundinnen früher mal gesagt haben, bah, also ein Bub zuerst ist ideal, weil der kann dann auf die kleineren Geschwister schauen. Und wenn der dann eine jüngere Schwester hat, dann ist der da Beschützer und so. Und so ein Bild hatte ich nie. Ich fand die Vorstellung, zuerst einen Buben zu bekommen, ein bisschen skurril, weil ich es einfach so nicht kannte. Und es war dann eine sehr schöne Überraschung, dass es tatsächlich ein Bub ist. Bin da auch wirklich, bis ich es gewusst habe, und da war ich ja auch inmitten der Schwangerschaft, also so um die 20. Woche beim Organscreening war es halt dann eindeutig, dass es ein Bub ist. Die Gynäkologin hätte es auch vorher einen Verdacht geäußert, aber da haben mein Mann und ich dann gesagt, na, ein Verdacht, den braucht man nicht. Also entweder man sieht's oder man sieht's eben nicht, und wenn sie sich nicht sicher ist, dann nichts sagen. Das habe ich immer gewusst, das fände ich relativ unangenehm. Ist mir dann auch in der zweiten Schwangerschaft passiert dass die Gynäkologin den Verdacht geäußert hat, es ist diesmal ein Mädchen, auch mit Jetzt geht der Mädchentraum in Erfüllung, wo ich auch so gespürt habe, so erstens, das habe ich so nie artikuliert, also ich hatte ja schon einen wundervollen Buben, und zweitens habe ich schon gewusst, das stimmt aber nicht. Und das meine ich, dass ich bei der zweiten Schwangerschaft zumindest schon von der Intuition her wusste, Darauf gebe ich jetzt mal nichts. Für meinen Mann war es schon so, ja, zuerst ein Bub, jetzt ein Mädchen, sehr, so ist es. Und ich habe schon gewusst, jetzt warten wir mal bis zum Organscreening. Auf diese Vorstellung kann ich mich nicht einlassen.
Aber dann vertrau deiner Intuition.
Nee, aber wozu? Ja? Wenn ich es wissen kann, dann...
Das stimmt, aber ja. Es ist ja Intuition, wir reden jetzt über das Geschlecht, aber Intuition ist immer da. Und ich glaube, es ist einfach auch ein Learning, dass man seine Intuition in vielen, vielen Lebenssituationen wirklich trauen kann.
Das stimmt. Auch in meiner ersten Schwangerschaft theoretisch hätte ich darauf vertrauen können, weil mein Mann und ich in derselben Nacht geträumt haben, es ist ein Bub.
Mhm.
Und davor bin ich ja davon ausgegangen, das erste ist ein Mädchen. Also es war klar wie Kloßbrühe eigentlich. So, ja, es natürlich kann es ein Junge sein, weil ja, es gibt's ja, gibt ja die Möglichkeit. Aber es war klar, nein, das erste ist ein Mädchen. Und in einer Nacht haben wir beide parallel geträumt, es ist ein Bub. Und da war schon irgendwie klar, ah, okay, spannend. Es könnte ja auch ein Bub sein. Und dann war es ein Bub. Und ja, und bei der zweiten war dann die Intuition schon klar, okay, ja, wir haben den Verdacht Mädchen bekommen, aber darauf gebe ich mal nichts. Beim Organscreening hat sich dann sehr schnell entpuppt. Okay, es ist der zweite Bub. Und bei meinem dritten, da habe ich das erste Ultraschallbild schon angeschaut, wo er nur ein Böhnchen war und habe gewusst,
das ist ein Bub.
Das ist ein Bub. Das bei ihm war es ganz klar für mich, das ist ein Bub. Und da war es einfach auch so spannend, weil da fast auch die Tendenz war, das ist auch besser so, weil das auch von dir sehr stark gekommen ist, was ich auch sehr schön fand, weil wer uns schon lange hört, weiß, mein Mittlerer ist ein unglaublich brillanter Geist und unglaublich intensiv in allen Lebenslagen und bringt ganz viel mit und ist sicher auch ein Strizi und ein Entdecker und ein Neugieriger und alles, was er angreift, ist entweder danach kaputt oder... Ja,
also wird zu was Neuem umfunktioniert.
Er ist genial. Er ist genial, ja. Aber natürlich war es dann so, dass du auch gesagt hast, weißt, es wäre jetzt ganz fein für deinen Mittleren, es wäre sehr gut, wenn da jetzt wieder ein Bub kommt, weil sonst der Kontrast, der von außen gespiegelt worden wäre, viel zu stark wäre. Weil dann kommen würde ein, na, da haben wir unseren Mittleren, der nicht still sitzt und hier und da und dieser Bub ist. Und wenn dann ein braves Mädchen kommt, ja, unter Anführungszeichen, darüber reden wir auch noch. Wenn dann ein Mädchen kommt, das wäre nicht so leicht für ihn. Und ab da war bei mir eigentlich der Wunsch, dann bitte möge es ein Bub werden, damit eben dem Kind, das ich schon habe, gut geht. Und das war wirklich mein größtes Anliegen. Also es war jetzt eben, ich wollte immer beides erfahren. Aber viel wichtiger war mir, dass die Dynamik passt zwischen meinen Kindern. Und in Gesprächen mit dir war das dann so klar, dass die schönere Dynamik für meinen Mittleren sehr wahrscheinlich wäre, wenn jetzt ein Bruder kommt. Und das habe ich so gespürt und habe dann auch gemerkt, okay, ja, das ist aufgegangen, einfach schon sehr früh, das ist ein Bub. Ich glaube wirklich nicht, dass das ein Mädchen ist. Und das Spannende ist ja, dass dann mein Mini jetzt ein Charakter ist, wo man wirklich auch die gesamten 3 Jahre nicht sagen könnte, welches Geschlecht er hat. Man kann es optisch nicht sagen, mit seinen blonden Locken und seinem entzückenden Gesicht und mit seiner Liebe zu der Farbe Rosa und zu Lila und zu kleinen Radlershorts mit Kirschen und Schmetterlingen drauf. Er wird als Mädchen sowohl gelesen als auch als Bub. Und dennoch, glaube ich, stimmt es, dass weil er ein Bub ist, von außen einfach viel weniger dieses kommt, dieser harte Kontrast zwischen der Schlimme und das brave Mädchen, was ich auch überhaupt nicht ausgehalten hätte. Und jetzt ist es halt, ihr habt 3 unterschiedliche Buben, weil jeder Mensch halt unterschiedlich ist. Genau. Und unserer Familie hat das extrem, glaube ich, gut getan und war so ein Mehrwert. Und ich muss auch wirklich sagen, diese Gleichgeschlechtlichkeit, ich meine, natürlich, ich kenne es jetzt nicht anders. Ja, ich habe ja einfach 3-mal dasselbe Geschlecht bekommen. Aber ich finde das so schön zu sehen, was die auch verbindet und in welcher gemeinsamen Lebenswelt die sind und wie die gemeinsam aufwachsen. Und habe da irgendwie das auch, glaube ich, vom Universum so geschickt bekommen, weil mein größter Wunsch war nicht, beides zu erleben, sondern noch größer war der Wunsch, harmonische Geschwister zu haben. Geschwister, die sich lieben, Geschwister, die nicht nur Bruder, Schwester, Bruder, was auch immer sind, sondern Freunde. Und das wurde mir beschenkt und darüber bin ich extrem froh. Und natürlich, das kann auch zwischen andersgeschlechtlichen Geschwistern so sein, aber ich persönlich habe es in meiner Kindheit nicht so erfahren. Mhm. Ich habe 2 Schwestern und einen Bruder und bin aufgewachsen mit direkt unter mir meinem Bruder, der sehr darunter gelitten hat, der einzige Bub zu sein, der sich zumindest bei Nummer 4 eben sehr gewünscht hat, dass es ein Bruder wird, der dann zwar die jüngste Schwester als gleichgesinnten Bruder adoptiert hat und die waren auch immer von Anfang an sehr, sehr eng, sind immer noch sehr eng. Das heißt, ja, das Geschlecht ist nicht wichtig, aber von der Dynamik war er einfach dennoch ein anderes Tempo oder andere Interessen als wir.
Er hat es der ganzen Familie gezeigt, ja, es war ja auch mit seiner Sonderstellung auch nicht so einfach. Für ihn war es nicht einfach, aber dadurch für euch Schwestern auch nicht.
Und für euch als Eltern glaube ich auch nicht, weil im Grunde sehe ich jetzt, wie wir mit unseren Jungs leben, die wirklich so ein Rudel sind und wie wir sie handeln. Und ich weiß, wir machen das auch sehr gut mit ihnen. Und ich habe das Gefühl, mein Bruder, der hätte das auch so gebraucht. Und oh, da könnte ich auch schon wieder weinen, weil ich liebe meinen Bruder einfach so. Und immer wenn der auch bei uns ist, auch für ihn waren meine Kinder so ein Geschenk, weil er jetzt einfach so in die Art so Brüder hat, die er nie hatte. Und ich merke einfach, das, was meine Kinder erleben dürfen, diesen Zusammenhalt und diese, ja, dieses Rudel, das hat ihm gefehlt. Er konnte sich in unser weibliches Rudel nicht so einordnen. Und auch vom Typ her, muss man sagen, waren wir einfach sehr, sehr konträr. Und das hätte nicht so sein müssen. Also ich hätte auch ein buschikoseres Mädchen sein können oder eher ein femininerer Junge. War halt nicht so. Ich glaube, wir waren schon sehr in unseren Geschlechterrollen verankert. Also ich war immer das Parademädchen. Ja. Also ich war immer sehr unkompliziert, sehr fügsam, sehr empathisch.
Du warst doch die Erstgeborene,
die Fürsorgliche, die die Mutterrolle mit den Geschwistern gelebt hat. Also ich erfülle schon sehr viele Klischees so. Und er aber auch wiederum. Er war sicher der Rowdy-Junge, der halt eben auch alles macht, was halt männlich zugeschrieben wird. Aber ich glaube, in einer Familie, wo du einfach diesen harten Kontrast hast zwischen den fügsamen Mädchen und dem Jungen, der ausbrechen will, das war für unsere ganze Familie, glaube ich, nicht so eine einfache Dynamik. Und schätze ich schon sehr an meiner Dynamik. Und deswegen finde ich das auch so spannend. Aber, und jetzt kommt auch ein großes Thema, wie meine Familie gelesen wird von außen. Ja, also das ist so ein konträrer Blick zu dem, wie ich es fühle, dass dieses Thema Wunschgeschlecht oder auch generell dieser Blick auf die Buben, dass das so in mir brennt. Und ich weiß, ich bin da sicher auch in schon einer Kampfhaltung, weil ich einfach tatsächlich seit 8 Jahren oder länger, seit der Schwangerschaft meines ersten Kindes, Mitleid für meine Kinder bekommen. Und zwar wirklich einfach aus dem Grund, nicht weil sie furchtbar sind,
weil sie keine Mädchen sind.
Weil sie keine Mädchen sind, weil sie einen Penis haben, weil sie Jungs sind. Und das ist so etwas, was mich tagtäglich eigentlich begleitet und was ich auch sehr faszinierend finde, dass das meinen Mann, der er selbst einen Penis hat, nie begleitet. Mein Mann bekommt niemals Mitleid. Der wird immer gelesen als, das ist sein Traum, ist es auch tatsächlich, also keine Frage. Der hat halt auch seine Brüder, die er nie hatte, als Einzelkind, das er ist. Er hat seine Sportskameraden, Spielgefährten, was auch immer. Aber es wird total verabsäumt zu sehen, dass ich ja auch meinen Traum lebe, hallo? Dass ich einfach Kinder habe, die so viele Ebenen erfüllen und dass das aber auch sehr darum geht, glaube ich, wie man mit diesen Kindern lebt und wie man sie sieht und wie man sie sein lässt. Und darüber habe ich eine eigene Folge aufgenommen, dann auch wirklich alleine, weil wir haben es zwar zu zweit probiert, aber ich habe gemerkt, da bin ich so in Rage auch fast oder ich habe da so meine vorgefertigten Themen, die ich raushauen möchte, dass ich es lieber alleine aufnehme. Die ist auch noch nicht geschnitten und ich weiß auch noch nicht, ob ich sie nicht nochmal aufnehme, weil das wirklich aus einem Impuls war oder auch aus einer Krantigkeit vielleicht, weil eben dieses Bild, das mir gespiegelt wird, oft so nicht meiner Realität entspricht. Und ich finde es so spannend, dass ich von engen Verwandten, von nahen Freunden, von wirklich meinen Herzensmenschen immer richtig gelesen werde. Nie das Mitleid bekommen. Wirklich durch die Bank pure Freude über diese großartigen Jungs, weil wer uns auch kennt, weiß, das sind einfach tolle Menschen, Punkt. Und ich weiß auch von meinen Freunden und Freundinnen, die Mädchen haben, dass die genauso Themen haben. Und das ist gerade, ja, bei vielen Freundinnen von meinem großen nicht so ist, dass die das klassische Mädchenrollenbild erfüllen und eher das klassische Jungsrollenbild. Gerade mein Großer hat mir selbst das so die Augen geöffnet, dass das einfach nicht stimmen muss. Ich habe da nicht wie meinen Bruder bekommen, der klassisch sehr männlich konnotiert ist, sondern wirklich ein feminines, zauberhaftes, freies und in einem großen Spektrum abdeckendes Wesen bekommen. Und deswegen habe ich da tatsächlich nie was vermisst, weil er so viel abdeckt und weil er ja für meinen Mann sehr viele Interessen abdeckt, aber auch für mich. Und wenn wir gemeinsam sticken und wenn wir gemeinsam stricken und wenn wir gemeinsam das nächste Malprojekt uns ausdenken, ins Theater miteinander gehen oder einkaufen miteinander gehen, dann ja, dann fühle ich mich ja nicht benachteiligt, nur weil er einen Penis hat tatsächlich. Aber ich kriege tatsächlich aber gespiegelt, dass mir was fehlt, als würde mir ein Körperteil fehlen.
Sie bemitleiden dich.
Ich bekomme Mitleid.
Ich hoffe ja, dass sich die Menschen bei dir ein bisschen zurückhalten, aber ich finde es so lustig, bei mir halten sie sich nicht zurück und ich bekomme das Mitleid, was sie zu dir empfinden, wirklich verbal gesagt.
Na, bei mir hält sich niemand zurück.
Ah.
Das ist eine Illusion.
Das heißt, sie sagen auch, oje?
Natürlich. Oder? Fremde am Spielplatz. Bekannte.
Wirklich?
Ja, ja, ohne Ende.
Also ich hätte gehofft, dass da eine gewisse Höflichkeit oder Zurückhaltung ist, weil sie wissen ja wirklich nicht, wie es dir geht.
Nein,
nicht.
Das fragt auch keiner. Das ist ein großer Punkt, der mich immer wieder fassungslos macht, dass einem eine Meinung von außen so an den Kopf geballert wird. Und nicht bös gemeint, natürlich nicht, ja. Aber das verstehe ich nicht, warum Leute nicht verstehen oder reflektieren, was ihre Sätze mit Leuten machen. Und es wird nie gefragt, hey, cool, oder es wird nie gesagt, wow, schön, oder es wird nie gesagt, hey, toll. Es wird immer nur gesagt, oh Gott, arg. Immer.
Das Lustige ist aber, dass ich mal sehr so stehe auf meine Enkelbuben und immer sage, wie herrlich das ist, drei Enkelbuben auch in der Konstellation in einer Familie zu haben. Ich habe noch nie gesagt, was das für irgendwo ein schreckliches Leben ist mit drei Enkelbuben. Ich habe auch noch nie diesen Blick gehabt, weil sie so genial sind und
alles abdecken.
Sie sind Buben und sie sind so unterschiedlich. Das heißt wieder, was sieht man und was ist da und was ist in unseren Köpfen drin?
Genau.
Ja?
Und das finde ich eben so erschreckend, dass einerseits nicht gefragt wird, wie es einem geht oder wie man selber lebt oder wie man es empfindet, dass auch nie die Neugier ist, was dazuzulernen oder seinen eigenen Horizont zu öffnen, sondern einfach nur seine eigene Vorstellung loszulassen und mal rauszuhauen. Und ja, tatsächlich, es begegnet mir seit 8 Jahren und es macht mich richtig grantig und ich muss auch wirklich sehr gut aufpassen oder habe auch wirklich immer dagegen gesteuert, dass ich nicht einen Grant auf Mädchen empfinde, weil ich es auch unfair finde, den Kindern gegenüber. Es wird ja auch geäußert vor meinen Kindern, was ich auch immer am allerschlimmsten finde. Und für mich auch persönlich völlig ungerechtfertigt. Und je mehr Buben ich bekommen habe, desto verliebter war ich in diese Buben, desto toller finde ich Buben, desto mehr freue ich mich, wenn mir sagt, er kriegt einen zweiten Buben, desto bestärkender bin ich auch darin, denen dann zu sagen, wie toll das ist und wie diese Brüderbande alles übertrifft eigentlich, also zumindest in meiner Familie, wie ich auch vernarrt bin in diese süßen Jungs und auch merke, dass mich auch immer hinzieht auch zu den Kindern. Vielleicht bin ich auch geeignet dafür, weil ich zwar selbst eben absolut eine feminine Frau bin. Ich bin jetzt keine fußballspielende Mama oder sowas, also was jetzt wieder ins Klischee fallen würde. Aber es hat mich auch immer zu meinen männlichen Schülern hingezogen und ich fand die immer witzig. Und ja, ich habe sicher keinen Männerhass in mir jemals getragen und finde es einfach so spannend, dass der aber doch weit verbreitet ist oder dass zumindest kleine Jungs als das absolut niederere Wunschgeschlecht gesehen werden. Und das ist auch ein Thema, das eben jetzt hier angesprochen wird, weil zumindest meiner Erfahrung nach ist immer ein großes Glück, wenn es Gott sei Dank ein Mädchen ist. Und was das aber auch mit sich bringt an Anforderungen und Erwartungen an uns Frauen und Mädchen, weil es wird eben erwartet, dass das Leben mit Mädchen einfacher ist, magischer ist, süßer ist, ja, wie kleine Puppen halt, dass das so schön ist, dass man dann shoppen gehen kann und die Haare richten kann. Ich persönlich habe mich nie gesehen als Mama, die das jetzt braucht für ihr Lebensglück, dass ich da ein Kind nach meinen Vorstellungen herrichte. Im Gegenteil, haben auch gedacht, ich werde meine Boys super cool und super süß und super cute und super hipster anziehen. Und im Grunde pfuschen sie mir jeden Tag mit ihren eigenen Vorstellungen dazwischen. Also ja, wer weiß, was ein Mädchen da mitgebracht hätte. Und sehe das auch bei meinen Freundinnen oder im Freundeskreis, dass einfach, wenn man auch die Mädchen sein lässt, wie sie sind, dass das selten diesem Klischee von dem Püppchen entspricht. Aber ich finde es eben schockierend, dass es so gesehen wird. Ich glaube, es ist wirklich eine Erwartungshaltung, du bist schwanger mit einem Kind. Und wenn dir jetzt gesagt wird, es ist ein Junge, dann ist deine Welt blau, grün und besteht aus Traktoren und Dinosauriern. Und wenn du das selber als Frau nicht fühlst, fühlst du dich total abgeschreckt, weil du sagst, da passe ich ja selber nicht rein, damit kann ich nichts anfangen. Und im Gegensatz dazu, sobald dir gesagt wird, dass es ist ein Mädchen, ist deine Welt rosa Glitzer Einhorn und ganz lieblich und dein kleines Minimi und tralala. Und weil man eben eine Frau ist, kann man sich damit dann auch mehr identifizieren vielleicht. Und da rede ich wirklich auch in meiner eigenen Folge dann darüber, dass ich sage, es ist schon ein bisschen auch so, wie man sich selber richtet. Also natürlich könnte ich nur Sachen mit Traktoren drauf kaufen, aber dann könnte ich auch jedes Mal kotzen, wenn ich mein Kind ansehe. Also Traktor ist einfach nichts Ästhetisches. Oder ich schaue einfach, was sind ihre Interessen, was gefällt mir und habe dann ebenso einen süßen kleinen Jungen. Also ich finde das wirklich schwierig, was da von außen kommt. Und es kommen auch an uns Bubeneltern sehr viel, oder an uns Bubenmütter, wie gesagt, an meiner Mann kommt das ja überhaupt nicht. Mhm. Aber es kommen ja ganz, ganz, ganz plakativ verletzende Sätze auch an einen von wegen, na die siehst du dann halt nicht mehr, wenn sie ausziehen. Und so. Na, dann hast du die Schwiegertöchtermonster und dann, natürlich. Und dann bei der Hochzeit, oje, dann kannst du nicht deiner Tochter ins Brautkleid helfen. Und dann, weiß Gott, auch bei der Geburt, du bist dann immer zweite Geige, ist man ja auch als Mutter von Jungs. Also weil die Männer dann ja nach der Pfeife von den zukünftigen Frauen tanzen und man selber nicht mehr besucht wird, weil die nur ihre eigenen Mütter besucht werden und all diese Sachen, wo ich mir denke, erstens mal frag mich doch, wie es mir damit geht, weil ich glaube, ich bin ebenso wie du jemand, der im Genuss leben möchte und ich werde meine Kinder auch im hohen Alter noch genießen, aber wenn sie gern bei ihren Schwiegerfamilien sind, ja bitte habt das fein. Erstens habe ich genug Kinder, irgendwer würde mich schon besuchen kommen. Und wenn nicht, bin ich doch nicht darauf angewiesen, dass mein Glück auch im hohen Alter nur ist, wenn mich meine Bubis besuchen kommen. Ich meine, total bescheuert. Ich hoffe, ich habe dann immer noch ein erfülltes Leben, immer noch eine erfüllte Partnerschaft mit meinem Mann. Ich hoffe, wir werden dann alle Reisen nachholen, die wir jetzt hinten anstellen wegen unseren Kindern. Also, es wird mich aber nicht gefragt. Und das ist der Unterschied. Es wird nicht gefragt, wie ich das empfinde oder ob ich jetzt schon weine bei der zukünftigen Vorstellung, nur die Bräutigammutter zu sein und nicht die Brautmutter, sondern es wird mir das aufgestülpt. Und das geht mir so auf die Nerven. Und vielleicht erreicht es jetzt die richtigen Ohren, weil es gehört da wirklich Reflexion daher, weil mich das tagtäglich trifft und dann sicher nicht nur mich, sondern sämtliche anderen Mütter vom Buben, die Buben haben und auch ein Mädchen, na, die haben sowieso den Jackpot, weil wenn es beides hast, dann ist eh alles gut. Und ich weiß aber auch in Gesprächen mit meinen Freundinnen, die nur Mädchen haben, dass das nicht so ist. Ich habe jetzt ein Date gehabt mit einer lieben Freundin, die hat zwei Töchter. Und da haben wir einfach darüber gesprochen. Ich habe auch erzählt, was mein Baby wird. Und dann hat sich auch dieses Geschlechterthema dann einfach aufgetan. Wir haben viel darüber geredet. Und sie hat gesagt, sie war total schockiert davon, was ich erfahre, weil das hat sie noch nie bekommen für ihre Töchter. Sie selber spürt das auch überhaupt nicht so. Sie findet beides toll, hätte selber auch gern beides, hat halt eben zwei Mädchen bekommen. Und dann kam der Kellner, hat mitbekommen, ich bin schwanger, hat gehört, ich habe schon drei Buben und schon wieder Mitleid um die Ohren geklatscht, um Gottes Willen. Und sie war fassungslos und hat gesagt, das war das erste Mal, dass sie das mitbekommen hat und nicht am eigenen Leib, sondern passiv. Ich sagte, du, das ist meine Realität. Mhm. Also ich weiß einfach schon, wenn ich sage, wir sind drei Jungs, das Mitleid wird mir um die Ohren gehaut. Und ich finde es auch so spannend, aber was da dieses Universum mir wieder mitgegeben hat, weil ich habe schon immer eine Sache am allermeisten gehasst und das war Mitleid. Ich werde nicht gern bemitleidet. Mhm. Ich finde das ganz, ganz schlimm und ich halte auch Menschen schlecht aus, die gern bemitleidet werden. Ich halte es nicht aus, wenn Leute mitleidheischend sind oder sich immer in der Opferrolle befinden. Und dadurch, dass ich mich wirklich nicht in der Opferrolle befinde, schon gar nicht wegen meinen bezaubernden Kindern, finde ich dieses Mitleid, das mich dann aktiv in eine Opferrolle drängt, ganz schwierig.
Hat mich aber viel gelehrt wieder, weil
ich natürlich auch daran wachsen darf, dass ich da auch merke, dann muss ich mir halt auch eine Haltung zulegen und habe ich mir sicher auch eine von wegen, es muss mir egal sein, was Leute sagen, weil sie sagen es mir sowieso ungefragt. Also ich kann mich ja nicht mal entscheiden, ob ich mir was anhöre oder nicht, sondern es muss mir egal sein, weil es ohnehin kommt. Das heißt, ich muss mich aktiv aus einer Opferrolle, also da nicht reindringen lassen. Ich muss da aktiv dagegen ansteuern, mich zu fühlen, jeden Tag meines Lebens, als würde mir ein Körperteil fehlen. Ich habe da viel wachsen dürfen und habe sicher auch viel mehr Fuck-You-Mentalität gewonnen, viel weniger People-Pleasing jetzt in mir. Und da muss man auch sagen, das passt auch sehr schön zur Geschlechterrolle, weil ich, wie gesagt, das Parademädchen war, und dadurch aber ganz arg gefangen in diesen Mustern, allen gefallen zu wollen, es recht zu machen, nie aufzumucken. Ich habe nicht wirklich pubertiert. Ich habe mich euren schrägen und sehr strengen Ausgeregeln immer gefügt. Ich habe 8 Jahre Klavierunterricht ertragen, obwohl ich jede Stunde davon gehasst habe, um nicht in ein Missfallen von euch zu geraten. Und das loszulassen, ich glaube, das kommt schon auch durch meine Mutterrolle und die auch sicher, dadurch, dass ich das so dafür kämpfe in mir, nicht allen gefallen zu müssen. Mhm. Und ich glaube, ich hätte mehr gefallen, wenn ich halt auch ein Mädchen produziert hätte. Mhm. Habe ich aber nicht. Es sind halt einfach 3 Buben und das gefällt nicht allen Leuten. Und ich kriege das so viel mit auf Social Media und natürlich auf Social Media, man weiß, dass der Algorithmus spült einem ja gerne die Sachen rein, die einen beschäftigen. Gut, ich kriege nur reingespült, nur. Mittag mit vielen Jungs und dann halt aber auch ihre Meinung dazu. Und es trifft einfach für alle Mütter mit Jungs zu, dass alle enttäuscht sind für einen, dass alle es ganz arg finden für einen, auch dass man nie gefragt wird, wie man es eigentlich selbst empfindet. Und das zum Thema auch Gender Disappointment, weil das ist ja wieder auch eine andere Geschichte, die auch völlig legitim ist. Man kann sich auch aus seiner Gefühle nicht erwehren, was es heißt, man bekommt ein Geschlecht und dann ist man enttäuscht. Das ist ja auch in aller Munde jetzt, dass auch Frauen dazu stehen dürfen, dass sie sich was anderes gewünscht haben. Und das würde ich auch sofort unterstreichen. Und ja, wie gesagt, ich hätte immer gerne beides gehabt. Das ist ein tiefer Seelenwunsch. Das ist ein Wunsch, der nicht weggeht, bis man beides hat. Es ist einfach so. Das kann man sich nicht wegtherapieren oder sonstiges. Aber man muss ganz vorsichtig sein, von außen das nicht zu verwechseln. Weil wir Mamas von Buben nie unsere Buben eintauschen würden. Wir leiden auch nicht unter den Buben. Wir leiden auch nicht unter unserer Rolle. Und uns fehlt auch nicht das Mädchen zum Glück, sondern oft einfach, dass wir erstens in eine Schublade gesteckt werden, die nicht gerechtfertigt ist, dass wir auch dadurch nie erfahren können, wie es ist, wenn man beides hat. Und dadurch auch wieder das Gefühl kriegen von außen, wir können bei Dingen nicht mitreden. Mhm. Ich habe immer auch total gehadert mit dem Begriff Bubenmama. Ich hasse diesen Begriff, weil ich bin jetzt keine also ich meine, was heißt das schon?
Was heißt das?
Na genau, sieht man mich jetzt dann nur am Fußballrand stehen, am Fußballfeldrand stehen.
Ich weiß nicht, was das bedeutet.
Ich weiß es auch nicht, aber es ärgert mich extrem, dieser Begriff. Und Frauen, die sich damit identifizieren, ich bin eine Boy-Mom, okay, passt ja. Ich persönlich war immer einfach Mama von Kindern und die habe ich geschenkt bekommen und wie gesagt, die bringen so viel mit. Und die ersten Jahre hat keiner von außen sehen können, ist das ein Bub oder ein Mädchen. Wurde mir auch immer so gespiegelt.
Bei allen dreien,
aber auch damit skurrilen Sachen. Was? Das ist ein Bub, aber er hat blonde Locken. Mhm. Ah ja, stimmt, das gehört ja nur zu den Mädchen. Was? Er ist ein Bub, aber er ist so schön wie ein Mädchen. Richtig, habe ich auch vergessen. Schön dürfen nur die Mädchen sein. Also auch so skurrile Vorstellungen. Und deswegen dieses, dass man gelesen wird als Bubenmama, was das auch immer mit sich bringt und dann oft Negatives, das geht mir so auf die Nerven, dass ich mir schon gedacht habe, bitte, einfach ein Mädchen reinstreuen, so zwischendurch, und dann wäre schon wieder für die ganze Gesellschaft in Ordnung. Aber ich glaube, das war eben nicht meine Aufgabe in meinem Wachstum, sondern die Aufgabe war, da drüber zu stehen und zu sagen, so, ja, das interessiert mich überhaupt nicht, wie ihr mich lest. Solange es in unserer Familie fein ist und ich nicht leide, dann lasst mich doch bitte dabei. Und ich fand das auch immer so schön, mein Mann, der hat nämlich nur Mitleid für mich bekommen. Wenn der Leuten erzählt hat, sie haben 3 Jungs, was immer so, wow, geil für dich, deine arme Frau. Und dann hat er mir immer berichtet so und dann habe ich gesagt, ich glaube, sie leidet nicht wirklich. Ja, und das fand ich auch so schön, dass er das auch immer so empfunden hat. Oder mein Mann hat beim ersten Organscreening war er mit, also wir haben zusammen erfahren, was es wird, wie es dann so ist, Schwangerschaft 2 und 3,
habe ich das Organscreening gemacht, während er mit unseren Kindern beschäftigt war. Und da habe ich es ihm dann gesagt. Und ich bin jedes Mal freudestrahlend nach Hause gekommen und jedes Mal hat er auch gesagt, also ist es ein Mädchen? Und ich habe gesagt, nein, es ist ein Bub. Und es war so, weil ich so fröhlich bin. Ich so, naja, wie auch nicht. Also ich weiß jetzt, was es ist. Und natürlich verabschiedet man sich wieder von einer Vorstellung, verabschiedet man sich wieder von einem Namen, verabschiedet man sich wieder von einer Familienkonstellation. Wäre aber auf der anderen Seite auch wahrscheinlich so, wenn es halt wieder das andere gewesen wäre. Und ich war tatsächlich nie todunglücklich, weil ich einfach auch weiß, wie unterschiedlich diese Kinder sind, was die Wundervolles mitbringen. Und dennoch war immer noch der Wunsch, beides erfahren wäre halt schön. Aus unterschiedlichsten Gründen. Aber ich hoffe, man hört so raus, es geht mir da nicht darum, dass ich lieber ein Mädchen hätte, sondern dass ich gerne beides hätte. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied.
Mhm. Ich möchte mir jetzt, während du gesprochen hast, in mir zwei Gedanken gekommen. Das eine ist die Idee des Gender Disappointments. Das hat jetzt einen Namen bekommen. Ich glaube, immer alles, was einen Namen bekommt, hat auch eine Standwertigkeit und einen Stellenwert bekommen. Mhm. Und während wir jetzt geredet haben, ist mir ein neuer Gedanke gekommen, dass das eigentlich gefüttert wird, ja, und dass auch da dann schon wieder dieses Mitleid kommt und dass das fast verstärkt wird. Und aus meiner persönlichen Erfahrung gibt es etwas, das heißt wahrscheinlich jetzt auch Gender Disappointment, ist aber, wenn das ersehnte Geschlecht nicht das bringt, was erhofft wurde.
Mhm.
Also auch ein Gender Disappointment, aber jetzt auf die andere Seite. Das habe ich so erlebt. Und zwar hat das meine Mama erzählt, es war ja schon da ein Bub, ein Mädchen, ein Bub. Und ja, damals war die Terminberechnung nicht so gut, aber so für sich hatte sie den Wunsch, noch einmal ein Mädchen zu bekommen. Meine Schwester ist ein eindeutiges Mädchen, blonden Locken, brav, gesittet, im Gegensatz zu meinen Brüdern. Also es war wirklich die Sehnsucht meiner Mama, es soll doch bitte, 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 bitte noch ein Mädchen kommen. Und meine zwei Brüder waren 3 Wochen über dem errechneten Termin und meine Schwester angeblich nur 14 Tage. Und ich hatte den errechneten Termin 16. Dezember. Und meine Geschichte, mit der ich aufgewachsen bin, war, am 31. Dezember war meine Mama so frustriert, weil diese 14 Tage waren vorbei, ich bin nicht gekommen und es ist ihr so richtig aufgegangen, da sitzt kein Mädchen drinnen. Ja.
Also das muss ein Bub sein.
Das muss ein Bub sein. Und sie hat mir auch wirklich gesagt, sie hat von lauter Frust in dieser Silvesternacht 1 Kilo Mannerbruch gegessen. Es war sicher der Zuckerschub. Und ich bin dann am 1. Jänner geboren worden, das heiß ersehnte Mädchen. Und du kennst mich gut und alle, die mich kennen, wissen, ich bin ein Wildfang. Ich bin viel mehr wie dein Zweiter. Ich bin ihm so ähnlich. Ja, wenn ich was sehe, was ich verstehen möchte, dann wird das erforscht. Ja, man ist halt als Kind auch ungeschickt und es wird kaputt gemacht. Oder wenn ich mir als Kind eingebildet habe, ich kann das, ich mache das, egal ob man das erst mit 10 macht und ich war erst 5, ich habe das gemacht. Also ich sehe deinen Mittleren mit vollstem Verständnis, weil er mir so ähnlich ist. Und was ich aber schon erlebt habe, dass meine Mama und meine Oma für die Weiblichkeit so mit brav sein und mit schönen Kleidern und mit einer gewissen Form auch von Dummheit und Naivität zu tun hat, wie enttäuscht sie über mich waren. Ja? Gott sei Dank habe ich einen Papa, der mir immer gezeigt hat, so wie du bist, bist du perfekt für mich. Ja? Aber ein Ausspruch meiner Mama ist, sei nicht so gescheit, das lieben die Männer nicht. Und ich habe mir immer gedacht, wie deppert sind die Männer. Ja, also sozusagen, sie hat mich nicht brechen können. Aber diese Aussage allein, stell dir vor, sie hätte mich damit getroffen. Ich bin nicht der Typ, der sich da so treffen lässt, aber da war ich vielleicht 10. Ja, stell dir vor, in welche Schublade sie mich da hineinquetschen wollte. Und es ist ihr aber Gott sei Dank nicht gelungen, weil ich das Glück gehabt habe. Ich war die 4. Ich habe nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommen.
Dass ja, und einfach Typsache. Du bist auch halt einfach so.
Ja, ja. Aber an solche Aussagen kann ich mich erinnern. Mhm. Oder meine Oma, die mir wirklich als kleines Mädchen, ich war noch nicht einmal in der Schule, gesagt hat, Rotrad, du bist so schlimm, du wirst einmal im Gefängnis landen. Mhm. Ich bin jetzt 60, ich war noch nie im Gefängnis, außer bei Besuchen, aber nicht aktiv, ja. Und dennoch weiß ich, ja, wie das gesessen ist. Ja, ja. Und das ist auch Gender Disappointment. Und eigentlich, wer diese Folge hört, darf diese Offenheit bekommen, dass, wenn man das Glück hat, schwanger zu sein, ein kleiner, süßer Mensch in einem ist, mit all den Anlagen, weiblich, männlich, brav, ruhig, wild, offen, introvert und so weiter, dass eigentlich, sind wir ehrlich, nichts mehr mit Geschlecht zu tun hat. Und ich würde deshalb auch bitten, schauen wir uns doch an, was Gender Disappointment für die Schwangerschaft bedeutet, aber was es eigentlich auch fürs ganze Leben dieser Kinder bedeutet, wenn die dann nicht in diese Schublade passen. Und es ist eine Schublade.
Ja. Ja, ich finde es ja extrem spannend, weil ich ja in meine Schublade eben extrem gepasst habe, weil ich mich da auch sicher reingequetscht habe. Und ich kann mich auch an viele, viele, viele Aussagen erinnern und mich hat auch immer alles sehr, sehr getroffen. Ich war immer sehr, sehr offen für die Meinung von außen, wie gesagt. Und finde es aber deshalb auch so wichtig, da auch genau hinzuschauen, was die Erwartungen eben sind an diese Geschlechter, die wir da in uns dann produzieren. Weil eben, wenn ein Mädchen nicht in diese Rolle fällt, so wie du, dann kann sie ein hartes Leben haben, weil von außen immer kommt, du bist nicht richtig. Und andererseits, und da habe ich mich jetzt auch viel eingelesen, dürfte es schon auch biologisch oder von den Anlagen oder von was auch immer, DNA, also sein, dass Mädchen an sich leichter formen lassen, oft. Weil es einfach epigenetisch in uns steckt, gefügig zu sein, weil es einfach über Jahrtausende von uns so verlangt wurde. Also als nicht gefügige Frau sind dir halt oft auch andere Sachen passiert. Bist halt als Hexe verbrannt worden, wenn du aus der Norm fällst. Und das steckt so oft in uns drinnen, dass es, glaube ich, leichter ist, Mädchen zu formen und dass aus dieser Angst auch mittlerweile, dass man ja kein Dorf mehr hat, das einem hilft, diese Kinder zu erziehen, ob jetzt Buben oder Mädchen, aus dieser Angst, man kriegt ein Kind, man hat einen Job, man muss alles stemmen, man braucht ein gefügiges Kind, sonst fällt ja das ganze Konstrukt auseinander. Man hat kein bequemes Leben mehr, man kann nicht gut reisen mit einem Kind, das seinen eigenen Willen hat. Aus diesen ganzen Punkten wünschen sich alle gefügige Kinder. Gefügigkeit wird eher den Mädchen zugeschrieben und deswegen ist der Wunsch sehr häufig nach einem Mädchen, zumindest bei den Frauen, glaube ich. Und das allein finde ich schwierig, muss ich ehrlich sagen. Allein da, wenn man da den Blick mal drauf hat, dann erfordert es schon auch wirklich ja offene Eltern, die sagen, nein, auch die Mädchen dürfen wild sein, auch die Mädchen dürfen frei sein, auch die Mädchen dürfen wütend sein, auch die Mädchen dürfen mal rumschimpfen. Und das, glaube ich, gibt's nicht allzu oft, jetzt einfach so von meinem Bild her. Und bei den Buben wiederum rechnet man damit, dass die arg sind. Da rechnet man einfach damit, dass man eine harte, harte Aufgabe hat, aus diesem Ungetüm, was ein wilder Junge ist, einen halbwegs gesitteten Mann zu machen. So, ich glaube, das ist jetzt so die Aufgabe, die einem so von außen gespiegelt wird, dass man hat. Dass das gesellschaftsfähige Wesen werden, weil Männer sonst doch rüpelhaft sind. Und ich glaube auch, dass das stimmt, dass wenn man natürlich diese Buben dann halt auch machen lässt, was sie wollen und dass das die Prinzen sind und so, da fällt ja ganz viel mit rein, was dann einfach schiefgehen kann, was dann zu Tyrannenmenschen führt. Aber das ist auch auf beiden Seiten so gegeben, ja. Also, ja, finde ich persönlich einfach immer ein bisschen schwierig und ich wurde mein ganzes Mama-Leben mit diesen Thematiken konfrontiert, weil ich eben Buben habe und das hat angefangen mit meinem Neugeborenen, das von Menschen gehalten wurden, die gesagt haben, na, sie persönlich wünschen sich aber ein Mädchen. Wo ich mir auch gedacht habe, du hältst gerade den süßesten Buben der Welt. Du hast gerade eine frisch gebackene Bubenmama von vor dir und das mag deine Empfindung sein, aber warum? Weil wenn du mir jetzt sagst, ja, das ist irgendwie süßer und schöner für mein Leben, was macht das dann mit deinem Gegenüber? Was macht das mit mir? Und darauf wird so wenig geachtet. Mhm. Und das stört mich enorm. Und ich wünsche mir wirklich auch, dass diese Podcast-Folge vielleicht da auch ein bisschen was ändert. Weil im Grunde kommt ja auch immer, wenn ich dann sage, ja, aber ich bin nicht unglücklich mit den drei Buben oder sie sind ganz herrlich oder ja, da darf auch noch ein vierter Bub kommen. Da ist immer Fassungslosigkeit und auch ein bisschen so Ratter, Ratter, Ratter im Kopf. Was, da kommt jetzt kein Ja, oh Gott, stimmt, die sind echt arg. Weiß ich nicht. Es ist so skurril für mich.
Es ist Zeit, das mal aufzubrechen. Mhm. Und gerade wir beide mit unserer Geschichte können sagen, herrliche Buben, die durften kommen, die waren willkommen, ich stehe es mir total drauf. Ja, es kann kommen, was will, und es wird der beste, spannendste, neue Mensch zur Welt kommen. Mhm. Wir können unseren Kindern so viel schenken und mitgeben, indem wir sie einfach nehmen, wie sie sind, indem es uns bewusst wird, es gibt nicht die wilden Buben und die sanften Mädchen. Es geht in die ganz andere Richtung auch.
Ja, absolut. Also ich bin auch Mama geworden, parallel mit einer Freundin, und da war ganz klar, sie hat das wilde Mädchen und ich habe den sanften Buben. Also dieses Rollenbild wurde bei mir auch von Anfang an schon ein bisschen umgekehrt. Und ja, die beiden Kinder haben sich jetzt wunderbar entwickelt, wie sie halt so sind mit ihren 8 Jahren, und sind ihre eigenen Geschöpfe und tragen aber auch alles in sich. Und mein Großer hat sich sicher wildmäßig jetzt mehr angepasst, auch durch seinen jüngeren Bruder. Kann der mehr aufmachen, kann der mehr wild sein vielleicht, und ich sehe da einfach, wie sich die Kinder entwickeln, und ich finde es halt ganz wichtig, eben auch zu schauen, dass es in einem Rahmen ist, wo sie sich selbst sein können, ohne dass sie sich immer eingeschränkt fühlen. Und ich glaube, ein großer Punkt ist schon, dass ich nie möchte, dass meine Buben glauben, sie sind weniger wert wegen den Buben. Und ja, deswegen feinfühlig da bitte auch sein von außen. Also Buben müssen nicht ständig hören, dass sie die Schlimmern sind und die weniger gewollt sind als die Mädchen. Ich glaube, das führt nur zu einer Sache, und das ist Rebellion. Und das habe ich eben auch schon bei meinem Bruder sehr stark gemerkt. Er hatte immer das Gefühl, er ist die zweite Geige in einem sehr stark weiblichen Haushalt. Und das hat zu Rebellion geführt und schon auch zu Ablehnung und Abneigung seiner Schwestern gegenüber. Und ich glaube schon, dass ich das extrem gut geschafft habe, dass meine Buben einfach so feministische Kinder sind, wirklich auch, die auch die Frauenrechte und die Wertigkeit der Frauen so arg im Blick haben und die so feinfühlig sprechen und so viel, was an negativen Dingen über Mädchen gesagt werden, mit Fassungslosigkeit entgegentreten. Also wenn ich denen sage, manche sagen, Mädchen können nicht gut klettern, sind meine Buben fassungslos, und das finde ich total schön, weil das einfach nicht ihrer Realität entspricht, dass ein Geschlecht weniger wert ist oder ein Geschlecht weniger kann. Meine Buben sind, auch das ist total schön, großteils mit Mädchen befreundet. Das heißt, das bringt mir ja auch eine ganze Mädchenwelt in meine Welt, und das halt auch, weil ich sie halt von Anfang an dazu habe offen sein lassen, dass sie halt mit Mädchen aufwachsen, ja. Und dass ich nie auf der Suche war nach männlichen Spielgefährten, weil das sind halt Buben, die brauchen halt Buben. Das war halt einfach nie so. Und sowas zu hören tut vielleicht den Bubeneltern gut, es tut aber vielleicht auch den Mädcheneltern gut, die sich das gar nicht vorstellen können, in was für anderen Welten man passieren kann.
Es tut den Eltern gut, wo die Kinder nicht dem gewünschten Geschlecht entsprechen, weil das gibt es nämlich auch.
Ja, ja.
Und die sind perfekt, auch wenn sie wilde Mädchen sind, auch wenn sie sanfte Buben sind, sie sind, wie sie sind.
Ja, und das kriege ich auch so viel mit, dass eine Freundin auch gesagt hat, so, ja, sie hat ein Mädchen, sie hätte ja theoretisch die Chance, dass sie die süß und schnucki anzieht, aber nein, die spielt da nicht mit und zieht an, was sie will. Man weiß einfach nicht, was man kriegt. Also bitte da auch offen sein. Und die Folge, die ich allein aufgenommen habe, geht auch viel darum, gegen die Angst zu steuern, was es heißt, einen Buben zu kriegen. Und ich glaube, ja, ich bin Mama von 3 Kindern. Sie sind alle Buben. Das macht mich wohl zur Bubenexpertin. Und da muss ich sagen, also Angst ist eigentlich, muss nicht gegeben sein, auch wenn man eben selber dafür offen ist, dass sie alle Seiten von sich zeigen dürfen. Und ja, demnach, du hast dir 4-mal nicht sagen lassen, was du bekommst, hast dich überraschen lassen, es gewusst. Ich habe mir 4-mal sagen lassen, was ich bekomme. Demnach wissen wir auch schon, was Nummer 4 wird. Darüber machen wir eine eigene Folge. Freue mich, wenn ihr da auch reinhört. Ist natürlich auch eine spannende Sache und wird vielleicht auch viele interessieren, was da jetzt kommt. Aber uns war so wichtig, auch eben einfach mal über diese Wunschgeschlechtsthematik zu sprechen. Und ich glaube, das ist noch lange nicht ausgereizt. Und ja, wie immer, wir haben nicht alles geschafft zu besprechen. Wir haben kein Monopol auf Vollständigkeit. Es gibt natürlich zur Gender Disappointment-Debatte noch ganz viele Facetten, ganz viel, was legitim ist, ganz viel, was für Frauen schmerzhaft ist, die sich vielleicht wirklich immer das eine gewünscht haben und dann das andere bekommen. Aber ich merke auch, wie gut das einfach tut, wenn man da auch gerade, wenn der Wunsch so nach diesen Mädchen da ist, auch hinweist, wie wundervoll diese Jungs sind. Weil ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass eine ganz liebe Freundin, die sich immer mit einem Mädchen gesehen hat, und jetzt vielleicht einen Buben kriegt, dass die sich damit wieder auseinandersetzen muss, was das für ihr Leben bedeutet. Aber andererseits durch meine enge Freundschaft mit ihr, wo sie diese drei wundervollen Wesen gesehen hat, dass sie gesagt hat, sie hat weder Angst noch ist sie enttäuscht, weil sie einfach gesehen hat, was das auch heißt und dass das eben nichts an einer engen Bindung oder an einem schönen Dingen, die man erlebt mit den Kindern, irgendwas ändert. Und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen. Und
jetzt wünsche ich mir was.
Wünsch dir.
Du bist für Instagram zuständig.
Ja.
Bevor wir die Folge machen oder das Outing machen über das Geschlecht des vierten Kindes, bitte mach eine Umfrage, was sie glauben.
Was
wer vor? Bei dir im Bauch sitzt.
Ja, das mache ich.
Ja, ich habe selten Wünsche, aber das würde mich jetzt wirklich interessieren.
Ich weiß auch nicht, warum dieser Drang nicht gekommen ist, bis jetzt das wirklich raus zu posaunen oder was mich da so ein bisschen zurückhält.
Ich glaube, ich weiß es schon. Es war dir, so wie du gesagt hast, du hast die Folge allein aufgenommen, weil es dir so gebrannt hat. Ich glaube, du hast ein paar Begegnungen gehabt, wo du so richtig gespürt hast, das Mitleid, das Shaming eigentlich auch ungerechtfertigtes, würde ich so sagen, verbale Diarrhoe, ja, wo du sagst, im Beisein deiner Buben wird plötzlich das Geschlecht der Männlichkeit für das Baby, die werden ja richtig runtergemacht, ja. Und ich glaube, du wolltest es nicht sagen, bevor wir diese Themen besprochen haben. Dieser Wunsch kommt jetzt wirklich schon seit Wochen und da war das jetzt einfach dran.
Das war auf jeden Fall dran. Na, auf jeden Fall. Also ich bin halt auch keine Bubenmama, sondern auch Löwenmama.
Mhm.
Und ich merke einfach bei solchen Themen, ja, meiner Meinung nach gehört da eben wirklich viel Reflexion, wie eh bei vielen Dingen. Und wenn das ein bisschen dazu beitragen kann, dann war mir das sehr wichtig, bevor ich sage, was für ein bezauberndes Baby da zu uns kommt, dass ich da einfach noch ein bisschen darüber spreche. Wenn es euch interessiert hat, ist vielleicht auch nicht das letzte Mal. Also schickt uns gerne nach wie vor eure Themenwünsche für Folgen aus der Villa Muttermund. Und ja, wir verabschieden uns jetzt, glaube ich, und nehmen die nächste Folge auf, wo wir vielleicht sagen, was es wird.
Und wir verabschieden uns als zwei unterschiedlichste Frauen.
Yep.
Ja.
Ich habe dich auch immer als sehr burschikose Mama erlebt. Einfach immer mit kurzen Haaren und immer sportlich. Du hast nie geschminkt. All diese Themen hast du zum Beispiel für mich als Mama auch nie abgedeckt. Kann man ja auch mal spannend sagen.
Und hast du dich eingeschränkt gefühlt? Du hast meine komplette Unterstützung gehabt als
feminine Frau.
Als feminines Mädchen, ja. Frau zu werden, oder?
Absolut. Aber ich weiß nur, es ist jetzt auch nicht Gender Disappointment, was dich angeht, aber ich habe schon immer auch, das hätte das schön gefunden, eine Mama, die mir Dinge vorlebt, die ich so in mir getragen habe, die ich toll finde und die du wieder nicht abgedeckt hast, aber dafür deine Mama. Weil ich war ganz eng mit deiner Mama, ich habe ganz viel geerbt von ihr, viele körperliche Features habe ich von ihr geerbt, aber auch viele Interessen, viele Geschmacksdinge, also wir essen Mode. Sehr ähnlich.
Mode ist ein Thema von euch beiden, was für mich immer eher abschreckend war.
Total. Und die Oma war aber für mich wirklich da die Inspirationsquelle Nummer eins, was Weiblichkeit angeht, weil eben ihr zwei da so konträr wart. Und sie hat sich ihre Kleidung alles selber genäht, sie hat sich ihr Brautkleid selbst genäht, das habe ich auch gemacht. Unsere Interessen waren immer sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, ich war so das Mädchen eben, das er sich gewünscht hätte und ich habe diese Rolle sehr gern erfüllt, weil ich das halt so bin. Mhm. Aber ich durfte von dir aus das immer sein und wie schrecklich wäre es gewesen, wenn du dir jetzt wieder gewünscht hättest, na dein erstes Kind, also das hat auf jeden Fall kurze Haare, weil ist halt praktisch und der machst du Nieren und Zopf und das war ja nicht so. Also du hast mehr auch Flechtfrisuren gemacht und so weiter. Dir selber aber, glaube ich, de facto nie.
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 Und weißt du, was so schön ist? Ich musste dir nichts überstülpen. Ja? Also für mich wärst du genauso meine heißgeliebte erste Tochter gewesen, wenn du wie ich kurze Haare, Wildfang, mit dem habe ich ja durchaus gerechnet. Ich war sehr, sehr offen, was da kommt. Ja? Und
genau,
du wolltest dir nie die Haare schneiden. Ja, lange Haare muss man kämmen. Du hast wunderschöne blonde Locken gehabt. Das heißt, die habe ich auch gerne gekämmt und dich gerne schön gemacht. Aber genau so ist es. Nicht sein eigenes muss irgendwo hingestülpt werden und auch nicht meine Wünsche. Mhm. Ja, sondern es ist eigentlich doch immer ein Annehmen dieses Menschen,
der da kommt.
wer da kommt und eigentlich sehr, sehr früh, schon sicher im ersten Jahr spüren, wohin geht die Tendenz, ohne dass man drängt.
Und das ist ja jetzt auch, das merke ich jetzt auch bei meinem Buben, also mein Großer hat sehr lange Haare mittlerweile, liebt seine Haare, das geht bitte auch nicht von mir aus. Also immer wieder kriege ich auch ein, naja, da vermisst du vielleicht ein Mädchen, wenn deine Buben lange Haare haben müssen. Ja genau, weil ich zwinge meinen 8-Jährigen seine Haare nicht zu schneiden. Ich meine, was sind wir denn? Das heißt, nein, das geht von ihm aus. Und die Farbwahl ihrer Klamotten ging immer von ihnen aus und war oft ins Rosa gängige.
Du willst es sagen? Ja, weil jetzt muss ich eine Geschichte erzählen von deiner Mini. Die weißt du auch noch nicht.
Mm.
Du weißt, ich habe einen weißen Badeanzug mit bunten Schildkröten.
Ja.
Der steht mir auch sehr gut.
Ja, total.
Den lieb ich.
Ja.
Dein Mini liebt ihn und sagt mir fast jedes Mal, wenn er mich mit dem Badeanzug sieht, er mag auch so einen Badeanzug haben.
Ja, aber dann sag mir das doch.
Ja, ich bin ja jetzt genau dabei.
Ich
vergesse es. Ja. Er mag so einen weißen Badeanzug mit Schildkröten, mit bunten Schildkröten und sagt, das wäre schön.
Boah.
Ja, und weißt du, ich spüre dann immer, du armer Bub. Und eigentlich habe ich aber, ich bin froh, dass wir diese Folge aufnehmen, weil endlich ist es gelöst. Ich muss nicht mehr spüren, du armer Bub. Weil, wenn du dich erinnern kannst, wir waren mit Freunden immer auf Sommerurlaub und die hatten einen eindeutigen Buben und der musste auch Bub sein. Im Sommerurlaub mit uns, ich habe immer doppelte Anzahl von Bikinis und Badeanzügen deiner jüngsten Schwester mitgehabt, weil er ist nur in Badeanzügen gegangen und sein Papa hat irrsinnig drunter gelitten, hat es ihm auch gesagt, aber er war glücklich. Das waren seine schönsten Wochen und deshalb bitte.
Und keine Sorge, der ist auch erwachsen geworden.
Ist ein Mann, ja. Und ich weiß auch, bitte, bitte, besorg einen wunderbaren Badeanzug für deinen Mini. Mach ihm die schönsten Sommer seines Lebens. Und er soll sie bitte anziehen, so lang und so viel er will.
Ja, weil da merke ich schon natürlich, also dadurch, dass sie keine Schwester haben, ist natürlich auch das Sammelsurium an Klamotten jetzt nicht urgegeben. Also meine Buben haben nie Kleider angezogen oder eben Badeanzüge oder sowas, obwohl ich das eben von meiner Kindheit kannte, dass Buben da durchaus einen Drang dazu haben. Auch mein Bruder hat das Dirndl anzogen von mir und so. Also einfach mal zum Austesten. Unsere Verkleidungskiste ist tatsächlich voll mit allerlei Sachen, auch mit Engelskostümen
aber
und so weiter.
Kein Bikini und kein Badeanzug.
Nein, aber sie ziehen natürlich, aber sie haben immer auch diese Sachen auch angezogen. Auch Perücken, alles, auch wenn ihre Freunde da waren, auch die männlichen Freunde. Mhm. Die Freundinnen haben sich natürlich auch gefreut, wenn da halt auch ein Engelskostüm drin war, was auch immer. Aber kein Badeanzug natürlich. Also den habe ich jetzt nicht gekauft für meine Buben bis jetzt. Mhm. Ja. Und natürlich eben so genderneutral sind wir jetzt auch nicht unterwegs, du und ich, dass wir sagen, ach, ich kaufe denen auch absichtlich Kleider. Aber wenn ich so einen Wunsch höre, dann denke ich mir, ja, na warum auch nicht? Also die sehen ja auch nicht, was daran jetzt Mensch oder Weiblich ist.
Ich muss dir selbst sagen, ich als liebende Oma war in einer gewissen Form mit Scheuklappen.
Ja,
ja,
total.
Weil ich sehe
in Deutschland.
Ja, es ist enttäuschend. Ich schäme mich jetzt.
Ja, dann
und übergebe es jetzt gleich in deine Hände.
Nein, ich ergebe es wieder zurück in deine Hände.
Ich besorge ihm.
Du besorgst einen Badeanzug,
bitte. Ich verspreche es dir.
Bitte.
Ja.
Ja,
aber danke für die Folge. Es hat mir die Augen geöffnet. Er muss mir nicht mehr leid tun. Er wird einen wunderbaren Badeanzug bekommen.
Und ich merke das auch so bei meinen Kindern. Wenn ich mir ein Armband kaufe, dann ist sofort ein, bitte, ich möchte auch ein Armband. Mhm. Und wenn ich einen Glitzerring habe, bitte, kann ich einen Ring haben. Und Ketten. Und die Haare schön und hier und da. Und da merke ich so, wie passiert das dann in anderen Familien, dass Buben so abgeschreckt sind? Das muss von den Erwachsenen kommen. Das muss von männlichen Rollenbildern stammen, die dann eben von Vätern aufgedrückt werden. Alla, das macht man nicht, das tut man nicht. Ich finde das so schön auch an meinem Mann, dass der jetzt absichtlich buntere Sachen kauft. Auch rosa trägt.
Und sie stehen ihm so gut.
Na,
wie allen Männern steht rosa gut.
Ja.
Wie allen Buben steht rosa, ist so eine schöne Farbe.
Aber jetzt hat er auch, da ist mein Mann, hat in Wien gearbeitet und ist am Wochenende ins Waldviertel gekommen und hat schon gesagt, du Valerie, ich habe mir jetzt ein hippes Shirt gekauft. Ja, also gut, mein Mann ist ja, also wie soll man sagen, wir sind halt keine Jugendlichen mehr. So. Und es ist aber jetzt sehr modern, dass man ja auch als Mann weitere Shirts trägt, auch mit Prinz und so weiter. Hat er gesagt, so, er hat es jetzt gewagt, er hat sich ein hippes Shirt gekauft. Und dann kam er mit einem Shirt mit einem draufgedruckten Blumenstrauß. Und ich war so happy, einfach da ich mir gedacht habe, ja, die Buben haben es bewundert, die Buben haben sofort gemerkt, das ist wieder was anderes. Blumen sind für alle da, ich kann es nicht oft genug sagen. Und es braucht aber auch die Offenheit, auch glaube ich von den Vätern, und ich bin da sehr dankbar, dass mein Mann, der 3 Söhne bekommen hat, was ja für einen Mann wohl das absolute Glück ist, ja.
Wird ja auch immer beglückwünscht.
Wird ja immer beglückwünscht. Dass der aber so offen ist zu sagen, ja, sie dürfen aber so sein, wie sie wollen, und wenn sie ihre Glitzerringe tragen, dann juckt ihn das doch nicht. Und also ich glaube, anders könnte ich Familie auch nicht leben. Und so, das muss jetzt mal raus. Ist halt jetzt wirklich auch so, dass es uns ja auch wurscht ist, eben was andere denken. Jede Familie darf das leben, wie sie möchte. Ich meine nur, man darf nicht enttäuscht sein, wenn man selber nicht offen ist. Sagen wir es so.
Genau, und es ist eine Einladung, manche seiner Ideen zu überdenken. Und es ist selbst mir jetzt, es ist wie Schuppen von den Augen gefallen, und ich nehme jetzt keine neue Folge auf, weil ich habe nicht mehr viel Zeit, aber so viel Zeit, dass ich dem Minder jetzt einen Badeanzug kaufen gehe.
Das machst. Bin ich dir dankbar.
Dann alles aus der Villa Mutterrund.
Danke, dass du heute zugehört hast. Und wenn du mehr von uns sehen möchtest, auf Instagram leben wir die Themen aus dem Podcast weiter. Gedanken, Hintergründe und echte Momente aus unserem Leben. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere gerne unseren Newsletter. Dort erfährst du als Erste von neuen Episoden, besonderen Projekten und bekommst Einblicke, die wir nur mit unserer Newsletter-Community teilen. Falls du unsere Arbeit unterstützen möchtest, dieser Podcast entsteht mit viel Herz, Zeit und echter Leidenschaft. Über unseren Buy Me a Coffee-Link kannst du uns auf einen virtuellen Kaffee einladen und dazu beitragen, dass wir auch weiterhin Folgen für euch aufnehmen können. Und falls du gerade schwanger bist und dich fragst, wie du dich wirklich gut auf deine Geburt vorbereiten kannst, wir haben genau das Richtige für dich. Unsere Villa Muttermund-Methode ist unser Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs, der dich mit echtem Wissen, konkreten Hilfsmitteln und tiefem Vertrauen in deinen Körper begleitet. Die Videos haben wir mit viel Liebe für dich aufgenommen, und das Feedback der Frauen, die mit dem Kurs geboren haben, ist wirklich wunderbar. Einmal im Monat findet außerdem unser Geschwisterkurs im Geburtshaus statt, in dem ich alle zukünftigen Geschwisterchen auf die Ankunft ihres Babys vorbereite. Und wer Unterstützung beim Thema Babyschlaf oder Stillen, Beikost etc. braucht, unsere Babyschlafberatung und die Stillgruppe für daheim, die wöchentlich via Zoom stattfindet, sind genau dafür da. Alle Infos zu unseren Angeboten findest du auf www.villamuttermund.at oder auch hier in den Shownotes. Alles Liebe aus der Villa Muttermund und bis zum nächsten Mal, Rotraud und Valerie.